Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des All-Day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und einfach in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Dr. Matthias Fischer. Gemeinsam mit unserer Moderatorin Rita Hartl spricht er über das virtuelle Chemielabor. All-Day Research Podcast.
Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin Rita Hartl. Ich bin selbst auch Dozentin in der Informatik hier an der Uni Paderborn. Ich bin außerdem auch Mitglied des Studienbüros und wir kümmern uns zusammen um alle Belange rund um die Lehre in der Informatik. Als Gast begrüße ich heute Dr. Matthias Fischer. Hallo Matthias.
Ja, hallo.
Vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor.
Genau, ich finde es erstmal toll, dass ihr mich eingeladen habt, hier an dem Podcast teilzunehmen, was ich natürlich gerne mache. Ich bin Matthias Fischer, ich habe auch hier Informatik studiert an der Universität Paderborn und anschließend hier promoviert und nach der Promotion haben wir die Möglichkeit gegeben, hier weiter zu dozieren und Projekte zu machen, in der Informatik tätig zu sein. Und das habe ich gemacht. Deswegen bin ich auch heute hier und kann mitmachen.
Und in welchem Bereich der Informatik bist du so unterwegs? Was forschst du so?
Die Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, gehen überwiegend in die algorithmische Art. Es gibt ja unterschiedliche Bereiche in der Informatik und algorithmisch heißt, wir entwickeln Methoden sozusagen, um Probleme zu lösen. Also Probleme, wo Rechenbedarf ist, wo wirklich Leistung gefordert wird und da versucht man dementsprechend irgendwie effiziente Algorithmen zu entwickeln.
Das Thema unseres Podcasts heute ist ja die Projektgruppen und jetzt haben wir ja Glück, dass du quasi der Fachmann bei uns in der Informatik bist, weil du eine Doppelrolle inne hast. Das heißt, einerseits hast du selbst eine Projektgruppe, die du zusammen mit anderen durchführst. Andererseits organisierst du aber auch alles rund um die Projektgruppen bei uns in der Informatik. Also bist du heute der ideale Gesprächspartner. Am besten fangen wir vielleicht damit an, dass du mal erklärst, was denn überhaupt so eine Projektgruppe ist.
Projektgruppe ist eigentlich immer eine Gruppe von in der Regel 6 bis 16 Studierenden, die arbeiten 2 Semester lang an einem bestimmten Thema, was in der Informatik angesiedelt ist. Das kann völlig unterschiedliche Anwendungen haben. Die Anwendungen bei mir sind fachlich bedingt meistens immer irgendwas mit 3D-Rendering oder 3D-Darstellung bei anderen. Projektgruppen bei anderen Lehrstühlen, wo die Forschungsgebiete anders sind, kann das natürlich was ganz anderes sein und können die Anwendungen auch völlig unterschiedlich sein. Ja, und die Aufgabe so einer Projektgruppe ist eigentlich, die Forschung, die im Rahmen von so einer Projektgruppe durchgeführt werden, zu unterstützen. Meistens geht es darum, dass sozusagen konkrete Probleme zu lösen sind, konkrete Aufgaben zu bauen sind. Und dann sollen praktisch diese Gruppe von Studierenden versuchen, das entsprechende Problem zu lösen aus der Anwendung. Das geht aber eigentlich im Endeffekt noch viel weiter. Im Prinzip ist das eine eigenständige Aufgabe. Man kriegt sozusagen von irgendeiner Anwendung, von irgendeinem Anwender ein Problem geliefert und dann soll man praktisch eigenständig eine Lösung entwickeln. Das heißt, die ganze Projektgruppe, die ist aufgerufen, selbst diese Lösung zu entwickeln dafür. Das heißt, sie muss sich dann auch praktisch mit dem Anwender auseinandersetzen, muss das Problem erstmal aufnehmen und muss sich dann praktisch überlegen, welche Lösungen können wir dafür eigentlich bauen. Dazu gehört natürlich auch erstmal, dass man praktisch den Anwender als solchen versteht, dass man das Problem erstmal versteht, weil typischerweise kommt man eben nicht aus dem Gebiet, aus der Chemie oder aus Automobilindustrie, was immer das auch ist. Deswegen muss man den erstmal verstehen und das aufnehmen. Und das Problem, was dann zu lösen ist, da haben wir, wie gesagt, 2 Semester Zeit. Und der wichtige und spannende Punkt an so einer Projektgruppe ist einfach, dass es eine Gruppe ist. Es ist also keine Einzelaufgabe von einem Einzelnen, der sagt, ich muss das und das lösen in der und der Zeit, das ist zum Beispiel bei Bachelor- oder Masterarbeiten, das sind alles individuelle Arbeiten. Nee, bei einer Gruppe muss es die ganze Gruppe machen und die müssen sich selber organisieren und deswegen ist diese Projektgruppe eigentlich eine Vorbereitung hinterher auf das Arbeiten im wirklichen Leben in der Industrie, dass das sozusagen vorbereitet wird, dass man das mitbekommt.
Die Projektgruppe, die du gerade betreust, was für ein Problem lösen die? Womit beschäftigen die sich?
Ja, in der ist es für mich ganz besonders interessant, weil das aus einem komplett anderen Bereich kommt, nämlich aus der Chemie. Und wir bringen selber so gut wie kaum Wissen aus der Chemie mit. Und das ist auch gar nicht notwendig, weil wir haben Chemiker, das sind die Anwender. die uns sozusagen diese Anwendung liefern. Und das, worum es da geht, in genau dieser Projektgruppe, ist halt, dass eine Software entwickelt werden soll, mit der es möglich ist, Experimente oder Laborversuche in 3D zu machen. Das heißt, virtuell befinden wir uns in einem 3D-Labor, komplett drin. Wir haben diese sogenannten VR-Headsets und sehen auch dementsprechend die Außenwelt nicht mehr. Also ich habe praktisch dieses VR-Headset auf, habe das wie eine Brille praktisch auf und befinde mich im Bereich der Augen praktisch komplett in diesem 3D-Raum drin. Ist also ganz anders als die Situation, wo ich nur vor einem Monitor sitze, wo ich natürlich das rechts und links und oben neben dem Monitor alles noch sehe. Und so hat man einen ganz unwahrscheinlich hohen Immersionseffekt.
Immersionseffekt heißt im Endeffekt,
man glaubt, man wäre da wirklich drin, sozusagen. Auch wenn es bonbonfarben aussieht, ist der Effekt wirklich massiv. Und man kann sich da auch meistens nicht gegen wehren. Also wenn ich zum Beispiel vor einem Gebäude stehe und habe diese Brille auf, auch wenn es bonbonfarben angemalt ist und ich ganz klar erkennen kann, es ist virtuell, es ist kein echtes Gebäude. Ich gucke wirklich an dem Gebäude hoch, von unten nach oben und denke, da oben kommt was und ist weit weg von mir. Umgekehrt übrigens auch, wenn ich auf dem Gebäude stehe und gucke runter, habe ich auch dieselben Schwindelgefühle, die ich sonst auch hätte, wenn ich sie habe. Also der Effekt ist unglaublich stark. Man kann sich da auch nicht gegen wehren. Also es ist wirklich gewollt und gewünscht sozusagen.
Das heißt, man sieht es nicht so, sondern fühlt es irgendwie sogar?
Ja, auch beides. Interessant. Also man sieht es und fühlt es. Also der Körper reagiert drauf. Der Körper signalisiert mir, du, das ist echt.
Ah, ja.
Das ist echt. Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, fällst du da runter.
Okay, genau. Klingt gefährlich.
Ja, doch, ist so. Ja. Also es ist wirklich beeindruckend. Ja, aber hier in dem Anwendungsfall, was wir mit der Chemie machen, geht es eigentlich darum, ein virtuelles Labor nachzubilden. Die Chemiestudierenden sollen die Möglichkeit haben, in diesem Labor virtuelle Experimente durchzuführen. Ist praktisch eine Vorbereitung auf diese Experimente im richtigen Labor. Und in dem Chemielabor kann es ja durchaus ab und zu mal gefährlich werden. Und diesen Faktor, den nimmt man dann praktisch in der Virtualität raus. Da kann man praktisch alles durchtesten und da darf man sich auch mal vertun, da darf es dann auch mal explodieren. Das hat dann nicht dieselben Konsequenzen. Und deswegen,
ja, wie stelle ich mir so eine Explosion im virtuellen Labor vor?
Wird im Endeffekt nachgebildet. Also man kann das beliebig gut und schön visualisieren. Man kann das entsprechend darstellen. Die ganze Spielindustrie ist ein Lieferant von solchen Effekten. Ganz so dramatisch und ganz so effektvoll tun wir es natürlich nicht. Uns reicht eine abgeschwächte Version davon an der Stelle.
Aber hinterlässt trotzdem einen ordentlichen Eindruck, nehme ich an.
Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen, wir geben dann auch entsprechend Hinweise.
Ah ja.
Also wir bauen eigentlich ein System mit einer entsprechenden KI dahinter, die dann auch versucht sozusagen im Dialog mit dem jeweiligen Studierenden dann zu klären, was da jetzt gerade schiefgelaufen ist, was er hätte anders machen müssen und sowas. Und darum ist das von der Seite her auch interessant.
Okay, das heißt, wenn es dann knallt, dann bekommt der Studierende dann Tipps, was er oder sie hätte anders machen können?
Ja, genau. Wenn er die Flüssigkeiten in einer falschen Reihenfolge in Becher geschüttet hat, was in der Chemie durchaus ein echtes Problem ist, dann gibt es die entsprechenden Hinweise. Das kann man dann animieren und zeigen. Guck mal da, da kocht jetzt auf einmal was über. Das hätte nicht so sein sollen, aber dann gibt es genau diese Hinweise da drin. Das ist genau der Effekt und darum soll das sozusagen vorbereiten da drauf. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass es auch remote genutzt werden kann. Wir haben zum Beispiel sehr große Kooperationen mit chinesischen Universitäten und da sind auch viele chinesische Studierende, die hier nach Paderborn kommen und da ist durchaus eine Idee, dass sie sozusagen schon mal Experimente oder Vorbereitungen für unsere Labors sozusagen auch von zu Hause schon machen können, bevor sie hier hinkommen.
Aber also zu Hause heißt in dem Fall nur dann, wenn sie auch die entsprechende Ausstattung haben. Also wir brauchen ja diese Brille.
Richtig. Ja, ja, das haben die eigentlich alle. Aber das ist, wie gesagt, ein weiterer Aspekt.
Also das heißt, es gibt dann ein Chemielabor, in dem ich so Experimente durchführen kann. Wer hatte die Idee zu diesem virtuellen Chemielabor? Wie kam die zustande?
Die kamen, wie in den meisten Fällen, immer durch den Anwender. Und einer der Anwender, der war Chemieprofessor. Das ist Wolfgang Bremser gewesen. Der hatte sozusagen die Idee, der sagte, das wäre eigentlich eine tolle Sache für uns, wenn wir erstmal Experimente im 3D durchführen und nicht sofort im echten Leben, im echten Labor. Und der hatte das initiiert und der hat auch das ganze Potenzial dieser Technik gesehen, weil so eine Umgebung ist natürlich auch für andere Anwendungsbereiche interessant. Deswegen hat er sozusagen die Fahne hochgehalten, einmal für die Chemie natürlich, aber im Endeffekt für alle Bereiche. Und konkret führen wir das Projekt durch mit Unterstützung von der Professorin Sabine Fechner. Die ist Professorin für Chemiedidaktik. Und der Didaktikteil ist für uns auch ganz wichtig, weil es geht ja in diesem Labor eben um die Einführung von neuen Studierenden zu neuen Tätigkeiten, Laboren, Experimenten und so weiter. Und da ist durchaus die Frage natürlich interessant, wie bringt man das bei? Wie geht man da lerntechnisch mit um? Und darum ist sie sozusagen die ideale Partnerin für uns, weil Chemiewissen auf der anderen Seite, Didaktik auf der anderen, also optimal sozusagen. Ja. Und wir müssen aus der Informatik-Sicht von beiden nichts mitbringen. Also deswegen ist das eine optimale Kombination, finde ich.
Ja, wie lange geht das Projekt jetzt schon?
Geht im Prinzip jetzt über 2 Jahre. Wir haben begleitend immer eine Projektgruppe dabei laufen. Eine läuft 1 Jahr, 2 haben wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt sind wir praktisch bei der dritten Projektgruppe. Und bei dieser dritten Projektgruppe, da kam jetzt neu dieser Faktor hinein, dass sozusagen diese Hinweise, wovon ich eben gesprochen hatte, praktisch durch eine KI gegeben werden soll. Dass es sozusagen so einen virtuellen Tutor gibt, der praktisch irgendwie mit mir in Dialog treten kann, und der mir Hinweise geben kann, der mir Aufgaben stellen kann. Da experimentieren wir jetzt neuerdings mit rum.
Ja, wie weit seid ihr schon? Also du hast ja gesagt, Ziel des Ganzen ist, dass Studierende dann damit arbeiten können und sich dann entsprechend vorbereiten können auf die wirkliche Arbeit. Funktioniert das schon soweit? Also arbeiten da jetzt gerade schon Studierende aus der Chemie damit?
Wir machen regelmäßig eigentlich Experimente und sogenannte User-Tests. Und da wird von Seiten der Chemiedidaktik werden dann entsprechend Chemiestudierende geholt oder akquiriert. Und die machen diese Tests und führen die mit uns durch. Da geht's in erster Linie natürlich darum, das System zu überprüfen. Also im Prinzip sind es User-Tests, um das System zu checken und durchzuprobieren. Jetzt direkt im Einsatz starten wir jetzt eigentlich gerade damit. Und zwar ist das auch aus dem Umkreis von Wolfgang Bremser eine Mitarbeiterin, und die führt jetzt in diesem Semester das dann auch wirklich in diesem Anwendungskontext ein und gestaltet jetzt wirklich Kurse da mit Studierenden. Das heißt, da geht es dann nicht mehr nur darum zu testen, haben wir das jetzt richtig oder nicht richtig implementiert oder was kann man verbessern, sondern das ist wirklich die konkrete Anwendung, die wir jetzt praktisch damit starten.
Ich finde das ja total spannend, allein auch, dass es ein interdisziplinäres Projekt ist, dass ihr also nicht nur in der Informatik seid, sondern dass ihr auch mit den Chemikern zusammenarbeitet. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das natürlich das auch nicht einfacher macht, sondern dass man dadurch jede Menge andere Herausforderungen gab. Auf der Seite der Chemie bei den Projektteilnehmern, also klar, das eine sind die Studierenden, die später damit arbeiten, aber sind da auch wie hier in der Informatik auch Studierende dran beteiligt?
Ja, und zwar im Rahmen dieser Tests, wo ich eben vorhin gesprochen habe, die Studierende, die kommen typischerweise aus der Chemie, weil die sollen ja eben genau diese Experimente durchführen. Na, das sind meistens nicht die Informatik-Studierenden. Die erwerben sich im Laufe der Zeit natürlich auch ein gewisses Wissen und testen dann natürlich auch, aber das ist was anderes, als wenn ich jetzt mit konkreten Zielpersonen, die das praktisch hinterher anwenden soll, das teste. Und darum kommen die eigentlich in der Regel aus dem Chemiebereich, die da bereitgestellt werden.
Das heißt, die können dann auch vergleichen, quasi die Realität mit der virtuellen Realität, ob das so ganz gut übereinander passt.
Ja, gerade also das ist auch der Stil oder die Art und Weise, wie von Seiten der Chemiedidaktik dort evaluiert wird. Also der Mitarbeiter, der das betreut, der Henrik, der hat lange Fragebögen, die dann ausfüllen müssen und Versuche vorgegeben, die durchführen müssen, und die müssen das richtig bewerten, und das wird dann nämlich so ausgewertet, und darüber kriegen wir praktisch das Feedback, was hilfreich war und was nicht hilfreich gewesen ist.
Hast du Beispiele für Sachen, die angemerkt haben, die zum Beispiel noch verbessert werden könnten?
Oh, das geht haufenweise in Details, wie ich habe den Schalter nicht greifen können. Ich fand das irgendwie schwierig, da drum herum zu greifen. Ich habe zu lange gebraucht, den Wasserhahn auf und zu machen. Oder wenn das Wasser in den Becher rein läuft, dann sieht das so schwappend aus, aber irgendwie völlig unnatürlich. So schwappt kein Wasser an der Stelle. Also es wird immer permanent mit der Realität verglichen.
Also und, so realitätsnah wird es dann wirklich, ja, dass man genau, sogar das schwappende Wasser dann wirklich.
Genau, richtig. Und ob es dann wirklich schwappend genug ist und man sagt, das ist wie echt, das ist genau die Frage dann. Und vielen reicht das dann so aus, wie es dargestellt wird. Die sagen, ja doch, den Eindruck, der reicht mir aus. Aber manche sagen, nee, das finde ich als unnatürlich, empfinde ich als störend. Und das sind genau die Kommentare, die wir dann brauchen an den Stellen. Weil man kann das natürlich mit noch höherem Aufwand noch realistischer betreiben. Ne? Die Film- und Spielindustrie, die macht es wie gesagt vor, die beschäftigen sich mit nichts anderem, als mach es möglich realistisch an der Stelle. Ganz so weit schaffen wir es nicht, ist aber bei uns auch nicht notwendig. Also bei uns ist der Punkt, der erreicht werden muss, ist, dass man sagt, das, was ich da vor mir sehe, den Ablauf, entspricht eigentlich dem, was ich mir über das Experiment, über das chemische Verhalten verspreche. Das ist der entscheidende Punkt, dass man sagt, doch, das passt eigentlich dazu.
Ja, aber jetzt sind es chemische Experimente, die ja erstmal keine Informatik sind. Also irgendwie stelle ich mir das ja so vor, dass ja die Projektgruppenmitglieder irgendwie wissen müssen, wie das Ganze im Bereich der Chemie funktioniert. Wie ist denn das damit? Klingt ja nach einer Riesenherausforderung.
Nein, eigentlich nicht, weil das Wissen, was sie mitbringen müssen, ich will nicht sagen, das ist null, aber das kann sehr gering sein. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir unsere Partner eben dieses Wissen mitbringen. Und Informatik ist naturgemäß immer eine Hilfswissenschaft, eine Hilfe für irgendwelche anderen Anwendungen. Das heißt, Informatiker sind eigentlich zeitlebens damit konfrontiert, sich mit der Anwendung auseinanderzusetzen. Das heißt, sie müssen mit der anderen Seite der Anwendung kommunizieren, müssen versuchen, die verstehen zu lernen. Und in der Regel müssen die dieses Wissen dann praktisch aufnehmen. Das heißt, man muss eigentlich den Informatikern erstmal ein bisschen was beibringen, damit man miteinander reden kann. Und das ist genau der Teil, den die Chemie-Seite dort wirklich praktiziert. Wenn wir da Fragen haben, dann beantworten die und sagen auch, so sieht ein gutes Experiment aus. Zum Beispiel im Moment haben wir in dem Labor noch so eine völlig ungenutzte Abzugshaube stehen und ich jetzt aus meiner informatorischen Seite habe mir gedacht, bei Präsentationen wird das auch immer interessant, irgendwie das auch in Aktion zu sehen, ne? Wie das hochfährt, runterfährt, wie man was reinstellt, wie man da drin Versuche macht. Ja, und jetzt bin ich eben mit dieser banalen Vorstellung davon einfach nach Henrik hingegangen und habe gesagt, sag mal, gibt es ja nichts Interessantes, dass man das Ding mal zum Leben erwecken könnte. Ja, und an der Stelle habe ich das praktisch übergeben an ihn und er hat sich jetzt hier Gedanken gemacht, was da sinnvoll getan werden kann. Er bringt das dann praktisch wieder zurück, erklärt uns das und sagt, hier, so und so arbeiten wir damit, so und so sehen die Experimente aus, die wir damit machen können. Wir brauchen den Knopf, wir brauchen die Schiebemöglichkeiten und hier muss eine Lampe sitzen und Experimente werden im Kasten auf die und die Art und Weise durchgeführt. Und damit haben wir die Möglichkeit, in relativ kurzer, schneller Zeit diese Vorgänge praktisch zu verstehen. Und dann sind wir praktisch wieder dran und machen die Umsetzung dieser Vorgänge. Das ist eigentlich die Idee und deswegen ergänzt sich das eigentlich wunderbar. Also da trifft Wissen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen und führt zu einer Lösungsentwicklung. Mhm.
Aber danach muss man ja oft irgendwie eine gemeinsame Sprachebene oder sowas finden, um einfach verstehen zu können, was der andere will. Gab es denn da irgendeine Form von Einführungskurs für die Studierenden dann im Bereich der Chemie?
Das grundsätzliche Problem besteht, wenn man unterschiedliche Disziplinen hat, ist aus anderen Bereichen auch vollkommen bekannt, gerade wenn es um Jura oder sowas geht, also da spricht man längst nicht dieselbe Sprache. Ja. Das ist bei uns aber relativ wenig aufgetreten. Ne? Also klar muss man bestimmte Begriffe beherrschen und bestimmte Vorgehensweise, aber im Vergleich, was sonst praktisch schieflaufen kann oder was schwierig sein kann, ist es bei uns eigentlich gut gewesen. Also hat mich auch ein bisschen überrascht, aber es klappt einfach. Mhm. Ja, man kommuniziert halt immer. Ne? Also wenn uns was erzählt wird, wir müssen das so und so haben in den Bereichen, dann fragt man halt direkt nach. Also der direkte Kontakt und dieser Austausch, der ist entscheidend an der Stelle, um das zu verstehen.
Ja.
Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das meine ich einmal am Anfang. Also wir brauchen nicht einmal irgendwie so einen Grundkurs an Begriffen oder sowas in der Regel, sondern es findet eigentlich kontinuierlich statt, immer Schritt für Schritt. Und es kommt immer wieder was Neues, was anderes hinzu. Das ist der Weg.
Ja. Und darüber hinaus, besondere Herausforderungen aufgrund der Interdisziplinarität, hattet ihr sowas?
Ja, im Prinzip ist die Hauptherausforderung, dass man den anderen einfach verstehen muss und darauf eingehen muss. Und das auf beiden Seiten. Auch von der Chemieseite zum Beispiel bei uns. Musste man mehrmals sagen, traut euch einfach mal zu sagen, was ihr haben wollt. Weil die gehen natürlich dann auch ohne das informatorische Wissen da rein und dann denken sie irgendwie, oh, wenn ich das und das jetzt eigentlich haben möchte, das geht bestimmt nie, das ist viel zu komplex. Aber das können die dann teilweise gar nicht einschätzen, was da jetzt komplex ist. Und deswegen bin ich dann irgendwann hingegangen, habe gesagt, Leute, überlegt doch was, träumt von irgendwas und das bringt er uns. Ja. Und dann versuchen wir, aufeinander zu kommen und überlegen, in welcher Zeit kann man was davon umsetzen, was ist schwierig technisch umzusetzen, was ist einfacher umzusetzen. Mhm. Deswegen, also es geht über beide Seiten und es funktioniert eigentlich im Rahmen dessen, was wir machen, recht gut.
Ja. Und jetzt haben wir ziemlich viel über die Rolle der Chemie gesprochen, aber natürlich ist natürlich für uns auch die Sicht der Informatik ziemlich interessant. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind dann so typische Aufgaben aus Sicht der Informatik, die bei so einem virtuellen Chemielabor gelöst werden müssen?
Also typische Aufgaben sind bei uns natürlich dann das ganze System, dass man das ganze Systemwissen erstmal hat. Also wenn ich jetzt nur praktisch die Software betrachte, bei uns ist es 3D-Visualisierung, das heißt, da braucht man irgendeinen 3D-Renderer, irgendein Programm, was sozusagen die Möglichkeit hat, dreidimensionale Szenen darzustellen. Bei uns ist es immer diese professionelle Software Unity, die wir da jetzt seit 3 Jahren verwenden. Das heißt, man muss das Wissen erstmal haben, sich in so eine komplexe Library, in so ein komplexes System einzuarbeiten. Dann die entsprechenden Programmiersprachen, C-Sharp und sowas, was man dafür braucht. Dann natürlich auch, weil es eine Gruppenarbeit ist, arbeitet man natürlich mit einem Repository, über was man sich austauscht oder sonstige Software. Also die technischen Anforderungen sind unterschiedlicher Art, aber für Informatiker in dem Bereich keine unbekannten Begriffe. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir im Studium, im Bachelor wie im Master nicht jedem irgendwie 3D beigebracht haben. Das heißt, die Studierenden müssen sich sozusagen auch da einarbeiten. Und das ist eigentlich auch eine ganz starke Heranforderung. Da sind wir jetzt praktisch wieder bei, warum ist eine Projektgruppe sinnvoll? Das ist eine Anforderung an die Studierenden, selbstständig sich Dinge auch erarbeiten zu können. Und darum ist die Anforderung auch ganz anders als von einer Vorlesung, wo vorne einer sitzt und was erzählt und wo ich dann versuchen muss, diese Inhalte aufzunehmen. Also hier ist man teilweise selber gefordert, muss man überlegen, ja, welche Systeme kann ich denn sonst noch gebrauchen, welche Scripting-Sprache brauche ich sonst noch in dem Bereich. Also dieser Eigenständigkeitsfaktor, der ist dann unwahrscheinlich groß.
Mhm. Macht das jeder für sich alleine oder passiert das im Team? Also einer arbeitet sich ein, erklärt das den anderen oder wie läuft das in der Projektgruppe?
Genau, das ist dann schon wieder beim nächsten Punkt, was so eine Projektgruppe unwahrscheinlich interessant macht. Das heißt, sie müssen, weil sie eben nicht alleine sind, weil es nicht nur eine oder zwei Personen sind, müssen selber sich die Arbeit aufteilen. Das heißt, sie müssen in Gruppen arbeiten können. Die müssen Teilgruppen bilden. Wenn wir zum Beispiel 12 oder 15 Studierende haben, dann müssen sie sich in einzelne Teilgruppen aufteilen. Dann müssen sie sich überlegen, welche Teilgruppe macht welche Teilaufgabe. Wie legen wir die Schnittstellen fest? Ja, und dann kommt wieder das Einarbeiten rein. Wer arbeitet sich für was ein? Wir haben es immer so gemacht jetzt in den letzten Jahren, dass wir am Anfang mal überlegt haben, welche Themenbereiche brauchen wir eigentlich, ne? Was weiß ich, Unity Library, Repositories, Programmiersprachen oder alles Mögliche. Weitere, was da kommt und das, was du eben gerade gesagt hast, das ist in der Tat der Fall. Also wir delegieren das dementsprechend oder die Projektgruppe selber delegiert das eigentlich selber an sich, an einzelne Personen, an einzelne Studierende. Die arbeiten sich da drin ein und die berichten dann darüber zu den anderen, die damit arbeiten müssen. Das heißt, wir haben für jedes Thema praktisch, was technisch notwendig ist, sozusagen den Experten, sozusagen dazu auch Expert-Topic. Und das ist der, der sozusagen sich vertieft da drin arbeitet und dann den anderen versucht beizubringen, damit die sozusagen damit umgehen und arbeiten können und können da Lösungen für entwickeln.
Aber das organisiert die Projektgruppe wirklich im Wesentlichen alleine, ohne dass ihr da viel eingreifen müsst?
Das ist der Wunsch und weitestgehend machen die das auch. Die werden natürlich von uns auch ein bisschen dahin geführt, aber wir lassen denen da relativ viel Freiraum an der Stelle. Die arbeiten nicht irgendwie nach einem Diktat, was von unserer Seite kommt. Wir geben denen Empfehlungen ab, sagen, wie wir es letztes Mal gemacht haben, was sinnvoll wäre. Aber im Endeffekt die Entscheidung zu treffen, wer macht was wie, das machen alles die. Mhm. Und weil wir das Ganze natürlich begleiten und beobachten, mischen wir uns dann natürlich ab und zu, wenn wir hilfreich sein können, natürlich auch ein. Aber es ist weniger in einem Plan, den wir sozusagen mal einmal fixen und festlegen, den die Projektgruppe dann einfach nur noch in Anführungsstrichen abarbeiten muss, sondern ist mehr eigentlich eine Empfehlung, was wir geben oder Hinweise, die wir geben. Ne? Die wirkliche Ausgestaltung ist alles Aufgabe der Projektgruppe.
Jetzt hast du gesagt, das ist jetzt schon die zweite Projektgruppe, die daran arbeitet. Wie läuft das von einer Projektgruppe zur zweiten? Wie wird da das Wissen weitergegeben?
Im Prinzip über die Dokumentation und über das System, was entwickelt wurde. Darum ist bei der zweiten oder dritten Projektgruppe immer die allererste Einarbeitungsaufgabe. Sie müssen sich angucken, was haben die Projektgruppen vorher gemacht. Ne? Das ist der Weg. Meistens gibt es dann auch noch eine Vorführung von dem System. Aber jede Projektgruppe muss immer auch entsprechend Dokumentation hinterlassen. Mhm. Was ist sowieso eine generelle Aufgabe jeder Informatikentwicklung ist. Ne? Alle Systeme sollten eigentlich immer gut dokumentiert sein.
Klar, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man der Einzige ist, der mitarbeiten möchte.
Ja.
Jetzt hast du ja eben schon mal so Beispiele genannt, wie das Wasser hat nicht richtig geschwappt oder was weiß ich, wenn ich die falschen Stoffe zusammenkippe, explodiert das. Wie verrate ich so einem 3D-System, wie Wasser schwappen soll? Oder wie verrate ich dem Ganzen, wenn Zutat X und Zutat Y zusammenkommen, dann muss es knallen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Bislang haben wir das ohne KI gemacht. Da musste man praktisch selber dieses Wissen entsprechend hart reinkodieren. Das heißt, wenn da jetzt ein Experiment gewesen ist, Wasser und Natrium zu mischen und die Temperatur soll ansteigen, dann musste das sozusagen reinprogrammiert werden. Dann hatte man irgendwie Sensorik drin in Unity, in einem Becher Wasser, in dem anderen Natrium. Ja, und wenn ich die beiden nehme und schütte die im dritten, dann ist im dritten auch wieder ein Sensor, der merkt auf einmal, da kommt Wasser, da kommt das. Und in dem Fall muss ich das und das machen. Das heißt, muss die Temperatur ansteigen. Und das wurde dann entsprechend reinprogrammiert. Effekte, so wie schwappendes Wasser selber, kann man unterschiedlich komplex modellieren. Wir haben es uns relativ einfach gemacht. Wir haben im Prinzip so eine Ebene, die wie so eine Ellipse in dem Becher drin herwackelt, oben und unten. Deswegen kann man sich vorstellen, sieht es nicht ganz so realistisch aus wie echtes Wasser, was dann spritzt und was Tropfen bildet. Das haben wir natürlich nicht. Aber es eiert auch relativ gut hin und her. Also so ein bisschen wird einem der Eindruck schon vermittelt. Das hängt aber von dem Aufwand ab, der da getrieben wird, wie effektiv man das haben möchte. Und was da auch gewünscht ist. Ne?
Ja, gerade hast du gesagt, beim Thema, wann explodiert es, habt ihr es bis jetzt irgendwie fest kodiert. Und du hast aber gesagt, ab jetzt wird das eine KI übernehmen.
Jetzt soll das irgendwie eine KI machen. Und da sitzen wir jetzt gerade dran, weil so eine KI, die macht es natürlich auch nicht von selber, sondern die ja,
schön wär's.
Muss, ja, ist ein ganz anderes Thema auch, was man da betritt. Die muss sowas natürlich auch erst lernen, die muss angelernt werden. Ja. Aber das ist ein Prozess, wie gesagt, den haben wir gerade erst gestartet.
Die braucht ja relativ viele Daten zum Anlernen. Das heißt, da nehmt ihr Daten aus einem richtigen Chemielabor oder wie läuft das? Wo bekommt ihr da die Daten her zum Anlernen?
Das ist im Moment noch nicht zu Ende ausdiskutiert. Also da sind wir gerade praktisch in der Entwicklung bei, wie wir das Wissen da noch reinkriegen wollen. Was es da an Möglichkeiten gibt. Also wir evaluieren das gerade im Moment.
Ja, ist alles spannend. Die Projektgruppen sind ja irgendwie so eine Mischung, gefühlt aus Forschung und Lehre. Das ist ja auch das mit dem, was wir als Wissenschaftler uns beschäftigen. Einerseits forsche, andererseits Lehre. Du hast ja eben in deiner Vorstellung schon gesagt, mit was du dich beschäftigst. Und das klingt ja erstmal relativ weit weg von dieser ganzen 3D-Darstellung und so weiter. Wie ist denn da der Zusammenhang?
Ja, da gibt's mehrere, die da Forschung betreiben. Fangen wir doch einfach auf der chemischen Seite an. Die ganze Didaktik, die benutzt das Ganze natürlich, um ihre Forschung in der Didaktik voranzubringen. Also die untersuchen und forschen da dran und wollen wissen, ja, wie muss man solche Labore aufbauen, damit wir auch wirklich Mehrwert haben, damit wir einen Lernwert haben in den ganzen Dingen. Das sind die Fragen, die die beschäftigen. Deswegen sind auch diese Unity-Tests mit den Usern so wichtig und diese Fragen.
Unity-Test hat jetzt aber nichts mit Unity eben mit der 3D
Nein.
Software zu tun, ne?
Ja, die gibt's auch. Wir haben beides. Wir haben die Unity, Wir haben die Unity-Tests, die die Software kontrolliert, ob die das Richtige tut. Und dann haben wir die User-Tests nämlich, die überprüfen sollen, wie gut das verwendet werden kann. Und da gibt's, wie gesagt, lange Fragenkataloge, die entsprechend bewertet werden. Das ist sozusagen in dieser Forschung der Chemiedidaktik. Auf unserer Seite ist es zweierlei. Das eine ist eigentlich der Bereich Usability, weil wir haben im Moment jemanden bei uns, der auf diesem Thema promoviert. Und für den ist sozusagen das Hantieren und das Greifen und alles, was man da hat, wie man sozusagen so eine Szene bedient, aus diesem Aspekt Usability interessant. Der hat das nämlich als Forschungsthema, und zwar im 3D-Bereich. Da geht es nicht um die Usability auf dem 2D-Schirm oder auf dem Smartphone, sondern da geht es um die Usability praktisch im 3D-Bereich. Wie muss man das gestalten, damit man da bestimmte Operationen oder Aktionen effizient durchführen kann? Und das zweite Thema, was er praktisch auch mitverfolgt, ist im Prinzip jetzt diese Geschichte mit dem virtuellen Tutor, weil auch das ist aus so einer Sicht in diesem Bereich Usability anzusetzen, weil der Tutor ja praktisch ein Mittel ist, das mir die Bedienung dieses Systems praktisch erleichtern und verbessern soll. Und deswegen sind das sozusagen dementsprechend die Forschungsteile von uns selber. Mhm. Was im Moment noch nicht greift, ist das Forschungsgebiet, was wir auch vertreten, dass wir da hochkomplexe Szenen rendern. Das brauchen wir im Moment derzeit nicht. Das Wissen haben wir. Wir könnten sowas machen, weil wir jahrelang drin geforscht haben. Ist aber im Moment nicht erforderlich, weil die Szenen noch nicht diese hohe Komplexität haben. Aber sollte das passieren, sind wir da praktisch auch wieder in unserem Gebiet drin.
Das heißt, das ist der Bereich, wo du am Anfang gesagt hast, Algorithmik, in dem du eigentlich zu Hause bist.
Genau.
Der beschäftigt sich dann damit, wie ich dann möglichst schnell dann solche Sachen darstellen kann.
Genau, richtig. Das gehen wir dann da rein. Deswegen im Moment brauchen wir es nicht in der, aber das kann sich schnell ändern. Also.
Ihr braucht das nicht, weil die Software, die ihr benutzt, schon gut genug ist in dem Bereich, oder?
Weil die Echtzeitrendering hängt immer von der Leistungsfähigkeit der Software ab und von der Hardware. Und da gibt's immer ein Limit. Da weiß man irgendwie, Szenen dürfen so und so komplex sein. Und danach wird alles langsam und fängt an zu stocken. Wenn man dieses Limit überschreitet, muss man algorithmisch was unternehmen und muss das irgendwie reduzieren. Aber dieses Limit haben wir im Moment noch nicht erreicht.
Und das würde erreicht werden, wenn die Anforderungen zum Beispiel steigen.
Genau, richtig. Wenn die Anforderungen
genauer
steigen,
darstellen müsste
mehr Objekte
oder sowas
drin sind. Oder wenn die Effekte höher sein sollen. Das ist eigentlich das Problem, mit dem die Spieleentwicklungsindustrie immer permanent zu kämpfen hat. Wenn die sich neue Spiele, neue Szenen überlegen, dann überlegen die sich, was kriegen wir durch gescheite Algorithmen, durch gescheite Hardware in Echtzeit gerendert hin. Und dann werden die entsprechenden Szenen so gebaut, dass man das in Echtzeit hinbekommt.
Und in dem Bereich lehrst du dann auch?
Ja, genau, richtig. In dem Bereich gebe ich praktisch Vorlesungen. Also ein Teil geht eben um Darstellung von virtuellen Szenen in solchen hochkomplexen virtuellen Szenen. Und dafür vermittle ich praktisch Algorithmen, wie die praktisch arbeiten müssen. Weil im Prinzip zaubert man da eigentlich nicht, weil die Hardware, die kann nur ein bestimmtes Pensum an Komplexität verarbeiten. Im Prinzip muss der Algorithmus es schaffen, die gesamte Komplexität, die man gerne da reinhaben möchte, die gerne gerendert werden soll, zu reduzieren, dass man nicht alles hinschickt. Das ist eigentlich das, was der Algorithmus als Aufgabe bekommt.
Und dann fließen auch so neueste Forschungsergebnisse, die einerseits vielleicht in die Spieleindustrie fließen, auch in deine Vorlesungen ein? Oder wie stelle ich mir
das Prinzip,
vor?
Im Prinzip ja, weil alles, was wir sozusagen entwickeln, werden wir auch lernen. Also haben wir auch in früheren Zeiten immer gemacht. Also wir haben zum Beispiel Diplomarbeit entwickelt, haben ein ganz tolles Paper daraus gemacht. Haben festgestellt, das ist eine ganz super Sache geworden und haben anschließend dieses Paper in die Vorlesung gebracht.
Also Paper heißt in diesem Fall, ihr habt das international publiziert, die Ergebnisse.
Genau, richtig, wir haben das publiziert und da bleibt es halt nicht bei. Also man macht nicht einfach die Forschung und sagt, das war's dann. Nee, das ist ja genau die nette Kombination an der Universität, die Verbindung von Forschung und Lehre. Man bringt genau diese Ergebnisse dann auch in die Vorlesungen rein. Deswegen ist sozusagen das, was man da doziert, insbesondere im Master, aber auch in der Vertiefung, im Bachelor, eigentlich sozusagen Stand der Forschung oder ist aus der Forschung raus entstanden.
Ja, konnten auch schon Ergebnisse aus der Projektgruppe irgendwie in deine Vorlesungen untergebracht werden? Da irgendwelche Erkenntnisse, die den Studierenden
vermitteln konntest? In meiner Vorlesung jetzt im Moment noch nicht. Da habe ich das noch nicht drin, weil der Bereich Usability, wie gesagt, ist ein ganz anderer und den habe ich auch noch im Moment noch nicht in der Vorlesung
drin. Das heißt, erst wenn ihr wieder in den Bereich der Algorithmik kommen würdet, dann wird das eventuell in Frage kommen.
Ja, oder wenn wir jetzt mehr entwickelt haben. Also wenn der Mitarbeiter jetzt weiter ist und wenn wir da jetzt weiter voranschreiten und kann da raus einen Bereich machen, dann geht man irgendwann mal hin und überlegt sich, jetzt könnte man eigentlich auch eine Vorlesung in dem Bereich anbieten und dann hätte man sowas. Das ist eigentlich genau der Weg. Ja. Dass man erst man muss mit irgendeinem Thema irgendwo mal anfangen und wenn man die Expertise sich entwickelt hat und hat die in einer ausreichend großen Anzahl vorhanden, dann kann man hingehen und kann sagen, jetzt kann ich mich auch von den Studierenden sehen lassen und kann das wirklich vermitteln. Ja. Das ist die Idee. Aber es geht nicht parallel und zeitgleich.
Ja, ja, aber generell ist ja das, was die Studierenden dann in der Projektgruppe machen, schon Forschung im weitesten richtig. Sinne. Welchen Vorteil siehst du da drin für die Studierenden, dass die schon mal Forschung betreiben können?
Der Vorteil ist einfach, dass man wirklich Forschung auch mal wirklich hautnah erlebt an der ganzen Sache, dass man wirklich sozusagen diese Wissensgrenze vor sich sieht, dass man wirklich weiß, irgendwie, wir wissen bis zu diesem und diesem Punkt, wie Sachen und Dinge funktionieren. Und das mitzubekommen ist gut. Der andere große Vorteil ist eigentlich auch den Entwicklungsprozess oder den Prozess des Nachdenkens, den man dabei tun muss, selber zu überlegen, wie funktioniert das, zu erlernen. Und das ist im Endeffekt dann hinterher auch hilfreich, wenn man in die Industrie geht und da einen Job übernehmen würde, weil man dieses Nachdenken, neue Dinge zu tun, neue Dinge zu erforschen, neue Lösungen zu produzieren, wenn man das mal mitgemacht hat, wenn man das erlernt hat, dann ist das eigentlich sehr hilfreich. Und deswegen ist gerade dieses ganze 3D-Thema eigentlich nicht direkt das Ziel für einen Studierenden, dass er sagt, hurra, ich kann jetzt 3D prima anwenden in der Industrie. Nee, der Prozess dieses Erlernens, diese Fähigkeit, selbstständig Aufgaben zu lösen, neue Dinge zu bauen, diese Prozessfähigkeit, die ist eigentlich das Entscheidende, was er hinterher mitnehmen kann. Mhm. Und zwar auch in allen anderen Gebieten, ne? Weil wenn ich das in diesem Bereich 3D da einmal erlernt habe, kann ich diese Fähigkeit natürlich transportieren in alle möglichen anderen Gebiete rein. Das ist eigentlich das wirklich Wertvolle da dran. Und deswegen tun wir das.
Kommen die Studierenden auch manchmal in die Lage, ihr Projekt quasi zu verkaufen? Also präsentieren sie das auch mal den Chemikern gegenüber oder sowas?
Ja klar, auf alle Fälle. Also gerade bei so einem User-Test ist das der Fall. Also wenn die kommen, müssen sie sich da hinstellen und müssen sagen, hier, so ist unser System, so und so funktioniert das. Da müssen extra dann auch Unterlagen vorbereitet werden, wo Hilfszettel stehen, also wie im normalen Experiment. Also es wird sozusagen das vorbereitet, was man dann auch im konkreten Einsatz den Studierenden an die Hand geben würde. Und auch daran wird dann natürlich rumkritisiert. Da wird gesagt, da fehlte mir die Information und jene war nicht da. Das auf alle Fälle.
Sehr viele spannende Sachen, die du über eure Projektgruppe erzählst. Du hast ja jetzt schon mal gesagt, es gibt noch eine weitere Projektgruppe, die sich im Bereich KI beschäftigt. Insgesamt auf weitere Zukunft gesehen, plant ihr über die Projektgruppe hinaus dann noch weitere Projektgruppen in dem Bereich zu machen? Vielleicht haben wir Zuhörer, die im Informatikstudium sind, können sich darauf freuen, vielleicht im Informatikmaster auch mal eine Fortsetzung eurer Projektgruppe besuchen zu können.
Ja, das Ganze wird ja meistens von der Forschungsseite, muss das ja finanziert werden und den Gesetzen unterliegen wir ja auch. Und darum haben wir natürlich auch entsprechende Projektanträge gestellt und das ist jetzt einer von bewilligt worden, der läuft ja, über 2 Jahre. Und da steht explizit drin, was wir sozusagen dann in den nächsten 2 Jahren da an der Stelle machen wollen. Und das soll auch explizit mit Hilfe von Projektgruppen entstehen. Ah, ja. Das heißt, da sind auch die wieder eigentlich ganz nah am Ende der Forschung sozusagen dran an der Stelle.
Das heißt, für die nächsten 2 Jahre ist auf jeden Fall Projektgruppe im Bereich des virtuellen Chemielabors gesichert?
Ja, genau. Ja, so könnte man es formulieren, ja. Genau.
Das ist sehr gute Nachricht.
Das ist genau der Fall, ja.
Und wenn man jetzt generell nochmal das Projekt anschaut, jetzt hast du die ganze Zeit ja gesagt, es ist ein virtuelles Chemielabor, kann man das irgendwie auch übertragen auf andere Probleme? Also kannst du dir vorstellen, dass es jenseits des virtuellen Chemielabors noch andere Dinge gibt, für die man eure Lösungen dann verwenden kann?
Den Prozess, den die Studierenden dadurch erlernt haben, das eigenständige Lösen von Problemen, sich selbstständig Gedanken zu machen, sich selbstständig irgendwo einzuarbeiten, nachzuhaken, das ist das Wichtige eigentlich. Mhm. Bei uns in der Projektgruppe, wie auch hinterher beim Lösen von anderen Problemen aus komplett anderen Bereichen. Weil wenn ich anspruchsvolle Aufgaben mache, bekomme ich auch hinterher in der Industrie gesagt, es gibt die und die Aufgabe, die müssen wir durchführen, mit einem gesagt, kümmere dich doch da drum so. Und die Frage ist, ja, wie kümmere ich mich da drum? Da ist keiner, der einem Kochzettel vorgibt, wo ich stumpf irgendwie was von oben nach unten abhaken muss. Ich muss selber diese Lösung entwickeln. Na, und je höher der Kreativitätsfaktor da drin ist, desto mehr muss ich in der Lage sein, da eigenständig auch wirklich was tun zu können. Und genau das ist das, was wir eigentlich im Rahmen dieses Projekts den Studierenden versuchen zu vermitteln, diese Fähigkeit dazu. Und darum, wenn uns das gelungen ist, am Beispiel dieses Projektes im VR-Bereich der Chemie, dann meine ich, ist das eine ganz große Hilfe hinterher für alle Tätigkeitsbereiche, die jeweilige Person dann in der Praxis haben wird. Das ist dann unwahrscheinlich hilfreich eigentlich. Und das ist das Wertvolle da dran, auch wenn der hinterher wo ganz anders eingesetzt wird.
Das heißt, neben dem tollen Projekt, was rauskommt, ist vor allem der Vorteil dann, dass die Studierenden mit entsprechenden Kenntnissen und so weiter rauskommen.
Wir haben ehemalige Mitarbeiter, die wesentlich an der Entwicklung hier der Sprachübersetzungsmaschine DeepL beteiligt sind und die Entwicklung auch dort leiten. Also mehrere Promovenden da, mehrere Studenten auch übrigens, die da arbeiten. Also es ist eine ganze Menge inzwischen, interessanterweise. Und da haben wir ganz klar das Feedback gekriegt. Alles, was sie bei uns methodisch gelernt haben, ist eine Hilfe zur Lösung der ihrer Probleme, obwohl die Probleme, die sie da lösen mit der Maschine, ganz andere sind als die, die sie bei uns gelernt haben. Aber diese Prozessfähigkeit und Kreativität, die dahinter steht, das ist der entscheidende Faktor. Und da haben die ganz klar gesagt, das war hilfreich und da möchten sie nicht drauf verzichten. Und da achten sie selber bei auch drauf, wenn sie neue Leute einstellen. Also da wird nämlich genau geguckt, ob die diese Fähigkeiten mitbringen an der Stelle.
Das ist doch hervorragendes Feedback dann zur eigenen Arbeit. Genau. Kommen wir jetzt mal weg zu den inhaltlichen, fachlichen Eindrücken, nochmal einfach zu deinen persönlichen Eindrücken. Was magst du eigentlich besonders gerne an der Arbeit mit Studierenden?
Interessant finde ich da dran einfach, dass man so ein bisschen versuchen kann, die Ausbildung zu unterstützen, dass man denen einfach helfen kann, dass man dem was vermitteln kann. Interessant ist auch, dass es ein hoher Grad an Eigenständigkeit ist. Man hat eigentlich mit den Studierenden sofort Leute vor sich, wo ich sagen würde, die sind dann in Diskussionen, im Arbeiten darüber sofort äquivalent und sofort irgendwie auf dem gleichen Level wie man selber. Also man kann, wenn ich eine Vorlesung habe und über bestimmte Themen rede und bespreche da Algorithmen und Lösungsideen, kann ich mit dem Studierenden eigentlich den sofort dahin bringen, dass ich mit ihm gleichwertig sozusagen weitere Lösungen und weitere Themen klar mache. Das heißt also, es ist nicht einfach nur dieser schulische Charakter, den ich vielleicht in früheren Jahren hatte, wo einfach nur Wissens vermittelt wird, ich muss verstehen und bin ich fertig. Nein, ich habe sofort eigentlich Ansprechpartner, ich habe sofort Leute mir gegenüber, mit denen ich eigentlich sofort weitermachen könnte und könnte in eine Forschung einsteigen. Deswegen sind ja auch Bachelor- und Masterarbeiten irgendwo auch wieder so ein Teil der Forschung. Und darum, das, was wir mit den Studierenden da machen, ist im Prinzip Forschung umzusetzen. Ich habe eigentlich Forschungspartner sofort vor mir. Klar, vielleicht ist mein Wissen aufgrund der langen Jahre ein bisschen breiter, ein bisschen ausgedehnter, aber wenn es darum geht, jetzt mal was Neues zu brainstormen, zu überlegen, sind sofort gleichwertig dabei. Das macht es eigentlich so spannend, dass man auf der einen Seite was vermittelt, aber im Prinzip nach 3 Wochen so weit ist, dass man sofort gleichwertige Forschungspartner gegenüber hat und kann auf dem Level sozusagen Ergebnisse diskutieren und produzieren. Das macht für mich viel angenehmer, als wenn es jetzt im schulischen Bereich ist, in früheren Jahren, was weiß ich, fünfte, sechste, siebte Klasse oder so. Das ist natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber bei Studierenden ist ganz anders.
Ja, klar.
Also die sind, man muss ein bisschen Wissen vermitteln und wenn das dann da ist, dann kann man loslegen im Prinzip. Ja. Dann sind die sofort bei einem, das ist das Schöne.
Und speziell an Projektgruppen, was macht dir da besonders viel Spaß?
Ja, einfach die Gruppenarbeit, ne? Weil Vorlesung, Übung ist meistens immer recht einseitig gestrickt. Man liest irgendwie was vor. Die Übungen sind schon spannender, weil man da in Diskussionen schon reinkommt. Mhm. Die Vorlesungen sind ziemlich monoton, weil man im Prinzip Endeffekte erzählt. Bei Übungen ist es aus den Gründen besser. Und bei Projektgruppe ist es natürlich noch spannender, weil da ist ja sozusagen das, was man gemeinsam tut dann, die Diskussionen zu führen, das gemeinsame Entwickeln, das wirklich Spannende. Deswegen ist das praktisch die ganz hohe Kunst an allem aus meiner Sicht. Ja. Das ist eigentlich das Schöne.
Hast du zum Abschluss noch irgendwelche Tipps an unsere Studierenden im Hinblick auf Projektgruppen?
Für die Informatikstudierenden jetzt.
Genau.
Ganz einfacher Tipp, sucht euch das Thema aus, was ihr mögt und versucht auch dieses Thema zu kriegen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil bestimmte Themen sind auch Hype und stürzen sich alle drauf und können auch nicht unbedingt alle in dem Gebiet unterkommen, aber sollen auf jeden Fall nicht aufgeben, sollen es probieren und sollen möglichst nah am Thema sein. Und wenn sie zwei Wünsche haben, was weiß ich, ich könnte mir das eine wie das andere vorstellen, dann sollen sie auch offen sein für beides. Das, weil es ist die Möglichkeit, wirklich mal das Thema zu bearbeiten, was einen interessiert, wo man meint, da kann ich eine Leistung bei erbringen. Das ist eigentlich der Tipp. Deswegen würde ich die Projektgruppe in jedem Fall machen, auf jeden Fall.
Ja, Matthias, danke schön, dass du da warst und vor allem danke für die vielen interessanten und spannenden Einblicke.
Ja, dir auch vielen Dank, Rita. Vielen Dank, dass ihr hier sein dürfte. Hat mir sehr gefallen. Herzlichen Dank.
All Day Research Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer, der Fachschaft Informatik und Mathematik sowie dem Studienbüro Informatik der Universität Paderborn. Moderation Rita Hartl. Technik und Redaktion Jannik Greve. Sprecherin Sarah Akopian. Ihnen gefällt der All Day Research Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.